gehst morgens in der Frühe in den nassen Neopren mit deinen aufgescheuerten Stellen über die Stunden, wirst da wieder hingefahren, wo du rausgenommen wurdest und brichst dann deinen zweiten Tag an in der Hoffnung, dass die Strömung und das Wetter sich gedreht hat und du dann vielleicht ankommst. Ne?
Willkommen zu einer neuen Folge des Mein Athlet Podcast. Heute tauchen wir tief ein in die Welt der mentalen und physischen Herausforderungen ein. Thorsten Schreiber, ein erfahrener Ausbilder der Kommando-Spezialkräfte der Marine, kurz KSM, und leidenschaftlicher Triathlet gibt uns exklusive Einblicke in das rigorose Training und die mentale Stärke, die nötig sind, um einer der Besten zu werden. Diese Episode ist ein Muss für alle, die ihre eigenen Grenzen überschreiten und ihr Mindset auf das nächste Level bringen wollen.
Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Thorsten.
Hallo, grüß dich.
Ja, Thorsten, ich habe ja eben schon im Intro so ein bisschen was zu dir erzählt, aber magst du dich vielleicht auch nochmal unseren Hörerinnen und Hörern persönlich vorstellen?
Ja, mein Name ist Thorsten Schreiber. Ich werde dieses Jahr 45 Jahre alt, komme aus Eckernförde, gebürtig aus dem Ruhrgebiet und bin seit jetzt knapp 20 Jahren Kampfschwimmer und leidenschaftlicher Triathlet.
Bevor wir zu deinem beruflichen Part kommen, du hast auch angesprochen, du bist Triathlet. Und bei der Recherche für die Folge ist mir auch eine Sache ins Auge gestochen. Du hast beim Swimrun Ötilo mitgemacht. Ein super spannender Wettkampf, den kannte ich bis dato noch nicht. Magst du vielleicht da mal so ein bisschen was zu erzählen?
Ja, der Ötilo, das ist ja quasi so das Hauptrennen der Swimruns, sag ich mal. Das habe ich 2012 an dem teilgenommen. Und zwar musst du da 58 Kilometer laufen und 10 Kilometer schwimmen. Jetzt nicht hintereinander weg, sondern immer unterbrochen durch irgendwelche Inseln. Du startest irgendwo und musst irgendwie geschätzt 25, 30 Inseln überqueren und musst als Team zu zweit irgendwann am Ziel ankommen. Ne? Da werden auch nur 100 Teams zugelassen. Man muss sich dafür qualifizieren. Das haben wir dann im Vorwege in Schweden irgendwo getan. Und ja, da haben wir die ein oder andere Höhen und Tiefe überwinden müssen. Ne? Also das war schon ganz spannend. Und dann sind wir auch am Schluss bestes deutsches Team und gesamt 15. geworden in dem starken Starterfeld. Und ja, das war eigentlich ein Hammer-Wettkampf. Ne?
Was würdest du sagen, ist da so die größte Herausforderung bei so einem Wettkampf?
Ja, das geht ja über 10, 12 Stunden, je nachdem, was man so drauf hat. Ne? Das Wasser ist 15 Grad kalt. Das ist ganz klar der mentale Aspekt. Einmal klar musst du dich vorbereiten, ausdauertechnisch. Aber das machst du als Triathlet ja sowieso und da ist es ja quasi das Laufen, das Schwimmen dabei. Und hinten raus entscheidet dann irgendwo der Kopf. Ne? Wir haben Probleme, muskuläre Probleme, Krämpfe, was auch immer. Und die musst du halt irgendwie überwinden und weitermachen und dann halt irgendwie einfach durchziehen. Im Gesamtpaket.
Das passt ja auch so ein bisschen ins Bild zu deiner beruflichen Laufbahn bei den Kampfschwimmern und auch dort als Ausbilder. Ist das sowas, was dir vielleicht in die Wiege gelegt wurde, solche Herausforderungen zu suchen? Oder hat sich das irgendwann entwickelt?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, jeder muss ein kleines Paket mitbringen, sag ich mal. Aber das muss sich natürlich auch entwickeln. Ne? Da ich eigentlich, seit ich Kind bin, Wettkampfsportler war, einmal durchs Schwimmen in so einem kleinen Dorfverein und dann später mit 15 Jahren zu dem Triathlon gekommen bin, hat man ja irgendwo als Wettkampfsportler ja immer mit dem mentalen Aspekt zu tun. Ne? Den Gegner besiegen, Erster werden oder seine persönlichen Grenzen überschreiten, Training durchziehen. Und ich schätze mal, da in jungen Jahren ist das gewachsen. Aber im Laufe der Kampfschwimmerausbildung ist es einfach ja radikal geworden, ne? Weil man da halt gesehen hat, dass man einfach noch nicht auf dem Stand war, mental noch nicht so stark war, wo man eigentlich hin wollte. Und das ist da über diese ein, zwei Jahre so gewachsen, dass man dann hinterher wirklich sagen konnte, ja, jetzt habe ich es, ne? Das passt.
Aber wie bist du denn irgendwann mal zu den Kampfschwimmern gekommen? Wie hat sich bei dir diese Idee erstmal entwickelt und dann auch die Entscheidung dazu zu sagen, ich möchte mich dem Auswahlverfahren stellen?
Ja, das war so 1998, da habe ich ein Video gesehen von den Kampfschwimmern und also ein Fernsehbeitrag eigentlich. Und da gab es eigentlich noch nicht wirklich so Informationen darüber wie heutzutage. Und da ich ja als Triathlet mit dem Wasser vertraut war, war in dem Video zu sehen die ganze Hallenausbildung. Da habe ich mir gedacht, jo, Wasser, das kannst du auch, ne, kein Ding. Ja, und dann war ich ja allerdings in der Lehre, habe meine Lehre vernünftig zu Ende gemacht, wie man das halt so früher gemacht hat. Ne? Noch 3 Jahre als Geselle gearbeitet, als Industriemechaniker, weil das Geld halt gut gepasst hat in jungen Jahren. Aber dann irgendwann entschieden, nee, du, das kann's nicht sein, 40 Jahre lang hier noch in dieser Hütte zu arbeiten. Du musst nochmal neu angreifen. Und da habe ich mich erinnert an 1998 Und ja, bin es dann einfach angegangen. Mit 22 Jahren mich dann beworben und ist dann durchgezogen, ne?
Kannst du mal so einen kleinen Überblick darüber liefern, was bei den Kampfschwimmern so gefordert wird und wo auch die Einsatzgebiete für die Kampfschwimmer liegen können?
Ja, also wenn wir mal auf die Ausbildung zu sprechen kommen, das ist so ein bisschen, das hat sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte ein bisschen gewandelt, ne? Wir haben jetzt eine 3-jährige Ausbildung ungefähr, wo man erstmal einen Eingangstest absolvieren muss. Der besteht aus eigentlich relativ mäßigen Zeiten, also 5000 Meter unter 22 Minuten, 1000 Meter Schwimmen unter 24 Minuten. Da wird jetzt jeder Vereinsschwimmer ja müde lächeln, ne, weil das ist wirklich keine schnelle Zeit. Dann haben wir 8 Klimmzüge und 50 Kilo Bankdrücken 15 Mal. Das sind alles keine wirklichen Herausforderungen. Ne? Aber wer die so gerade besteht, diese Herausforderung, da liegt dann in dem Bereich von der Note 4,4. Ne? Und der wird tatsächlich dann auch im Verlauf es extrem schwer haben und meistens schaffen es die Leute nicht. Also ist man tatsächlich angehalten, diese Werte möglichst zu unterbieten und zwar deutlich, dass man überhaupt eine reelle Chance hat, in der Ausbildung dann zu bestehen. Und dann steigt man ein in das erste Jahr und das ist sozusagen die Basisausbildung. Da lernt man erstmal das Tauchen. Wir starten in der Hallenausbildung. Da bin ich jetzt gerade auch und da ist eigentlich die größte Selektion, sag ich mal. Ja, ich würde mal sagen, 50% der Leute steigen aus mentalen Gründen aus, also mentaler Schwäche, sag ich mal, und die andere Hälfte wegen körperlichen Problemen. Da kommt natürlich noch mal eine Erkältung oder eine Verletzung hinzu mit ein paar Prozenten, ne? Aber grundsätzlich sind das so die beiden größten Punkte. Und wenn die das geschafft haben, die Halle, dann steigen sie ein in die Freiwasserausbildung. Das dauert 3 Monate, da lernen sie das Navigationstauchen, ein blasenfreies Navigationstauchen mit Unterwasserscooter, das Aufentern von Schiffen, das an Land gehen, unerkannt möglichst, taktisch, leise, lautlos. Und danach geht es in die Basisschießausbildung. Alle erstmal auf einen Stand bekommen, weil wir halt Soldaten da haben, aber auch welche, die gerade erst Soldat geworden sind. Und wir schießen ja ganz klar ein bisschen anders als, ich sag mal, die durchschnittliche Truppe. Und da wollen wir erstmal alle auf einen Stand bringen. Allerdings, wenn die 4 Wochen absolviert haben, die Schießausbildung ist wirklich stark, dann stehen die schon wirklich gut da. Und dann kommt der letzte Part, die grüne Ausbildung, die Taktikausbildung. Da müssen sie auch nochmal so 7-8 Wochen durch den Wald, ja, ein Leben im Felde, taktische Zeichen weitergeben, Hinterhalte legen etc. Denn wir Kampfschwimmer sind ja nicht nur im Wasser unterwegs, sondern eher so 70-80% an Land als Infanterieeinheit. Das Wasser nutzen wir häufig so als Anmarschweg. Ne? Aus dem U-Boot austauchen, irgendwo 3 Kilometer hintauchen, an Land gehen und dann Attacke, irgendwo einen Auftrag erfüllen. Das ist so der Werdegang des ersten Jahres.
Du hattest es eben angesprochen. Du hattest den ersten Kontakt zu den Kampfschwimmern über einen Fernsehbeitrag von 1998. Ich hatte den ersten Kontakt oder das erste Mal, dass ich was davon gehört hatte, in einem Interview von Rüdiger Neberg. Das ist ja ein deutscher Abenteurer gewesen, der unter anderem, ich glaube, mit einem Floß und auch mit einem Einbaum den Atlantik überquert hat, war auf dem Weißen Nil unterwegs, hat sich im Amazonasgebiet aus einem Hubschrauber nur mit einer Unterhose abseilen lassen. Also hat wirklich die wildesten Abenteuer da durchgezogen. Und er hat sich im Vorfeld einer seiner Reisen oder Abenteuer von euch beraten lassen, beziehungsweise durfte mal einen Tag lang mit bei euch mittrainieren und hat eben mal so ein bisschen darüber berichtet, dass das auch für ihn als ja doch sehr erfahrenen Abenteurer und auch Spezialisten eine sehr, sehr große Herausforderung war und was mich damals schon wirklich extrem beeindruckt hat. Du hast ja eben auch angesprochen, rund 50% der Leute kommen eher an ihre mentalen Grenzen. Also ist es tatsächlich so, das, wo der Schwerpunkt liegt bei den Leuten, die es dann nicht durch das Auswahlverfahren und auch durch das erste Jahr schaffen?
Ja, das Hauptproblem ist da halt das Wasser. Jeder kann an Land an seine Grenzen geführt werden, dann kippt er halt um oder übergibt sich oder atmet ein paar Mal durch und dann geht's weiter. Aber hier bei uns kriegst du halt einfach keine Luft da unten. Ne? Und wenn du 1,5-2 Minuten irgendeinen Auftrag dort erfüllen sollst, dann musst du den absolvieren und alles andere ist dann Abbruch. Und über das Wasser, über diese Apnoe-Phasen und dann auch noch körperliche Belastung kann man die Leute halt sehr, sehr schnell an ihre mentalen Grenzen bringen. Und manche kommen da mit dem Element einfach nicht so zurecht. Ne? Und daher auch die große Durchfallquote. Ne?
Wie sind denn da so deine eigenen Erfahrungen? Ich meine, du hast das Ganze ja auch vor einigen Jahren durchlaufen. Wo waren da für dich die größten Hürden?
Also die Halle waren eigentlich nicht die extremen Hürden. Bei mir fing es dann irgendwann körperlich an, wo dann über Wochen, wenn man dann geschunden wird, dass der Körper irgendwann einfach mal streikt, du kaum mehr die Treppen hochkommst. Und dann einfach, du tauchst die Nächte durch, ne? Also 2 Nachttauchen in der Woche zum Beispiel, wo du dann einfach 2,5, 3 Kilometer Navigationstauchen bei bei kompletter Dunkelheit machst. Du siehst nur deinen Kompass oder bist du der Buddy, der einfach nur mittaucht, weiß gar nicht, wo du bist, tauchst einfach nur nebenher. Und dann kommen freitags die Freitagsläufe dazu, 2 bis 4 Stunden, wo man dann quasi auch wirklich gefordert wird. Dann haben wir mittwochs ein Seeschwimmen, wo wir zwischen 2 und die wöchentlich steigernd pro 1 Kilometer, dass wir hinterher auf 10 Kilometer Seeschwimmen kommen, um für das 30 Kilometer Abschlussseeschwimmen vorbereitet zu werden. Und das sind so die Punkte, die halt körperlich einen ans Limit bringen können.
30 Kilometer dann in offener See.
Genau, das ist von dem Hafen Olpenitz nach Eckernförde. Das sind ziemlich genau 30 Kilometer. Und da steigt man dann ein, rückenschwimmenderweise. Sein Tauchgerät ist ja auf der Brust. Flossenschlag und am Seil wird noch ein Rucksack, ein wasserdichter, hinter sich hergezogen mit ungefähr, lass 10, 15 Kilo ungefähr sein. Da ist halt Material für die Übernachtung drin. Denn unsere Jungs dürfen nur so 11 oder 12 Stunden schwimmen. Danach ist aus ärztlicher Verfügung, wird man dann rausgenommen. Wenn die Strömung nicht mitspielt, schaffst du da vielleicht 4, 5, 6 Kilometer, dann wirst du rausgenommen, übernachtest irgendwo nach 11 Stunden und gehst morgens in der Frühe in den nassen Neopren mit deinen aufgeschwärmten Stellen über die Stunden, wirst da wieder hingefahren, wo du rausgenommen wurdest und brichst dann deinen zweiten Tag an in der Hoffnung, dass die Strömung und das Wetter sich gedreht hat und du dann vielleicht ankommst. Ne? Aber es sind auch schon Leute 3 Tage geschwommen. Also zwischen 14 und knapp 30 Stunden ist da alles dabei.
Also da, dass das eine körperliche Herausforderung ist, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber dass es eben auch mental extrem herausfordernd ist, auch wie trainiert man sowas? Kann man sowas trainieren? Also ist das auch Teil der Ausbildung bei euch oder muss man mit so einem Mindset geboren sein?
Teil der Ausbildung ist es grundsätzlich nicht. Wir prüfen ja im Endeffekt ab. Die Leute müssen zu uns kommen und schon fertig sein. Ne? Dass sie sich natürlich weiterentwickeln, ist klar. Deswegen heißt es ja auch Ausbildung. Aber das Mindset muss halt vorhanden sein. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man so ein Mindset eventuell stärken könnte. Ne? Ob es eine Visualisierung ist, ob es eine Atemtechnik ist, ein Mantra, was auch immer. Was man allerdings nicht simulieren kann im Training, ist diese Extremsituation. Du kannst nicht den Ausbilder simulieren, der in diesem Moment sagt, du tauchst jetzt ab und zwar so und so lange und erfüllst den Auftrag. Und das ist halt das, was man nicht wirklich trainieren und üben kann. Und das muss sich ein bisschen entwickeln.
Und das geht dann tatsächlich auch nur über diese herausfordernden Situationen dann im Rahmen der Ausbildung, im Rahmen des ersten Jahres, dass man dann tatsächlich einfach, es wird in dieser, so wie ich das verstehe, in dieser Ausbildung jeder mal an seine Grenzen kommen und auch darüber hinausgehen, zwangsläufig.
Absolut, hinausgehen müssen sogar, weil wir diese Grenze auch sozusagen verlangen, wir forcieren die ja und dann wollen wir schauen, wie diese Anwärter, während sie am Limit sind, dann reagieren. Kristallisiert sich da ein Charakter heraus, den wir nicht gebrauchen können, ne, das wollen wir sehen. Oder ist er immer noch aufnahmefähig oder geht er in den Tunnelblick, kriegt rechts und links gar nichts mehr mit. Das sind so die Sachen, die wir sehen wollen. Ne? Und so interessiert eigentlich nicht, ob einer, weiß nicht, 5000 Meter in einer 16er Zeit läuft und danach noch atmen kann. Das ist uninteressant für uns. Ne?
Gibt es da vielleicht eine Situation, eine Geschichte aus deiner beruflichen Historie, als du mit jemandem in der Ausbildung warst und der dich dann vielleicht überrascht hat? Also vielleicht so eine Geschichte, wo du sagst, da erinnere ich mich auch noch dran, wenn ich irgendwann mal im Ruhestand bin.
Ja, tatsächlich meine eigene Geschichte. Ne? Das ist die Hallenausbildung selbst. Ich kam unter Wasser immer relativ gut zurecht, ob es das Streckentauchen war oder die Anforderungen, die dann eingestellt waren, Sprung vom Turm, Ablegen der Ausrüstung. Und wenn es 2 Minuten 20 gedauert hat, egal. Musste ich aber still an der Leiter hängen und einfach nur die Zeit abwarten, 2 Minuten, dann hatte ich schon da ein bisschen Respekt vor, weil ich dieses ruhige Stille einfach nicht in der Form gut verpacken konnte. Ne? Das hat ein Kamerad von mir erkannt und dann kam plötzlich unter Wasser, kurz bevor ich dran war, kam so eine Hand an, hat meine gedrückt, ne? Und kurz bevor ich dran war, dann drehte ich mich rein und mit diesem Moment war halt quasi, ja, ich bin da nicht alleine. Ne? Das Team steht hinter dir oder der eine dann in dem Fall. Und das hat mir tatsächlich so einen richtigen Kick gegeben und seit diesem Zeitpunkt hatte ich mit diesem Zeittauchen an der Leiter nie wieder Probleme. Das ist das, was ich mit dem Wachsen meinte. Manchmal braucht man auch ein bisschen Glück, eine gute Situation, ein gutes Team im Rücken, die Sachen erkennen und die dich unterstützen. Dann kommt man weiter.
Das wäre jetzt auch so meine Anschlussfrage gewesen. Also du hast gesagt, ein Kamerad hat dann kurz deine Hand gedrückt und das hat dir die Sicherheit gegeben. Ist das auch was den Reiz von den Kampfschwimmern ausmacht, dieser Verbund, dieser Zusammenhalt?
Ja, ich denke schon. Das ist ja alles ein Schlag Mensch, sag ich mal, ne? Alle mussten durch so eine harte Ausbildung, hatten Entbehrungen, haben einen sehr anspruchsvollen Auftrag. Ja, es ist quasi eine Familie und das passt schon.
Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die Interesse an solchen Ausbildungen, an solchen Berufswegen haben, höre ich ganz oft so die Punkte, es ist schwierig, da Dinge zu finden, sei es im Internet oder auch in der Buchhandlung, wie man sich am besten auf sowas vorbereitet. Da hast du ja mittlerweile schon das ein oder andere Buch rausgebracht. Ich habe jetzt hier neben mir liegen, es ist ein Audio-Podcast, man sieht es nicht, Kampfkräftig, Fit für die Spezialkräfte. Was können denn Leserinnen und Leser von diesem Buch erwarten und was war vielleicht auch so deine Hauptmotivation, das Ganze zu schreiben?
Ja, da würde ich gerne grundsätzlich mit der Informationsgewinnung anfangen. Früher zu meiner Zeit gab es da ja nichts. Mittlerweile haben wir eine Homepage über die Kampfschwimmer Association. Das braucht man nur bei Google eintippen. Und da kriegt man alle Informationen, die man braucht. Dann haben wir ja die Instagram-Seite Kampfschwimmer-Eckernförde, die ich ja führe seit 4 oder jetzt fast 5 Jahren, wo wir auch alle Informationen preisgeben, weiterleiten etc. Und Bücher haben wir mittlerweile auch relativ gute auf dem Markt. Sei es von Frau Rudolph, die Kampfschwimmer der Bundeswehr, oder dann meine eigene, die ich dann mit auf den Markt gebracht habe, weil ich einfach gesehen habe, dass es keine expliziten Trainingsanleitungen gibt, um dieses Spektrum, was wir halt verlangen, abzudecken. Ja? Du findest einen Top-Lauftrainer, einen super Schwimmtrainer, aber diesen taktischen Athleten, wie sich das ja mittlerweile schimpft, dieses Paket in einen Trainingsplan zu bringen, das hat mir gefehlt. Und dann kamen ja irgendwann die Trainingspläne im Netz, die man halt auch teuer bezahlen darf von diversen Firmen. Und das war mir einfach irgendwo zu teuer. Wenn man da 30 oder 50 Euro für einen 3-Monats-Plan bezahlt, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich raus. Ne? Das ist nicht notwendig. Und manchmal, ich kenne mittlerweile 6 oder 7 Pläne von verschiedenen Firmen und die sind teilweise erschreckend. Ne? Mittlerweile sind die Firmen ja auch gewachsen zu Personal-Trainings-Firmen, nenne ich es mal. Und die sind tatsächlich auch gut mittlerweile, handfest. Die wissen, was sie tun, aber nehmen natürlich auch ihr Geld. Ne? Da muss man halt bereit sein, auch das zu bezahlen. Und mit meinem Taschenbuch wollte ich dann einfach diese Lücke schließen. Es ist nicht gedacht, ich kaufe jetzt das Buch und dann habe ich alles, was ich brauche. Ich habe das Buch geschrieben, um einfach den Einstieg zu bringen in das Training selbst, ein Know-how zu bekommen, wie man sein eigenes Training plant, worauf ich alles achten muss. Da sind ganz viele Tipps drin, ob es der Laufschuh ist, die Trainingslehre, Schwimmbrille etc. Da habe ich einfach versucht, alles reinzupacken, was mir so eingefallen ist. Und ich finde, das ist ein schönes Sammelsorium geworden.
Ja, was ich auch schön finde, ist, du hast so am Anfang auch so die verschiedenen Sportlertypen beschrieben, den Läufer, den Triathleten und die Vorteile der jeweiligen Sportarten beschrieben und dann eben auch den Allrounder im Prinzip auch favorisiert. Würdest du sagen, also für mich hört sich das so ein bisschen an, dass wenn man jetzt zum Beispiel CrossFit, was ja auch mittlerweile auch sehr etabliert ist in Deutschland, Punkt wäre oder eine Sportart, über die man sich da recht gut vorbereiten kann, weil da ist der Kraftaspekt mit dabei, da ist der Ausdaueraspekt mit dabei. Gut, geschwommen wird CrossFit jetzt nicht allzu viel, aber es wird zumindest auch gelaufen. Oder würdest du sagen, das hat dann auf der anderen Seite aber wieder andere Nachteile?
CrossFit finde ich aus unserem Aspekt her überhaupt nicht gut. Da wird sehr viel im HIIT-Bereich geballert, ne? Und das ist einfach ein Problem. Die Leute, die da zu uns kommen, die können meistens sehr viele Klimmzüge, sehr oft Bankdrücken, aber der richtige Ausdauerpart, der bleibt irgendwo auf der Strecke. Wundert mich eigentlich, weil wenn man sich die CrossFit Games anschaut, dann sollte man meinen, die haben sehr viel Ausdauer zusätzlich noch, ist aber für den Amateursportler irgendwie nicht zu sehen. Was mir aber definitiv fehlt, ist das Laufen. Und wir selektieren viel übers Laufen. Wir haben einen 30 Kilometer Abschlusslauf, den wir in der Freiwasserphase noch mit reinbringen. Und richtig gute Läufer sind bei den CrossFittern selten dabei. Da präferiere ich eher das Hyrox, das Neue, wo man halt diese 8x1000 Meter hat und dazwischen immer diese Übung. Da bin ich Freund von. Das ist etwas, was Sinn macht.
Also das ist auch aus seiner eigenen Erfahrung mit Bewerbern, die bei euch das Auswahlverfahren machen möchten, dass da tatsächlich Hyrox eher so das, ich würde jetzt nicht sagen Mittel der Wahl ist, aber dem Ganzen schon näher kommt als das typische CrossFit-Training.
Ja, das ist jetzt schwer für mich zu sagen. Das Hyrox ist relativ neu. So viele Bewerber hatten wir noch nicht, die genau das trainiert hatten. Ne? Also ich freue mich immer, wenn sie eine gute, solide Laufleistung haben, wenn sie eine solide Kraftleistung haben und einigermaßen schwimmen können. Das Schwimmen ist nicht ganz so wichtig bei uns. Ne? Das ist ja hinterher nur das Tauchen. Aber du musst halt Freund vom Wasser sein, wenn man bei uns anfangen möchte. Und da kann ja nicht keine Bleiente sein, das sollte klar sein. Genau, und wenn man diese Kombination irgendwie hinbekommt, dann passt das.
Du hast ungenutzte Potenziale. Warst du schon einmal in einer Situation, in der du dich gefragt hast, warum das letzte Fünkchen zur neuen Bestleistung noch fehlt? Es liegt oft an ungenutzten Potenzialen. Du denkst, du machst schon alles, um besser zu werden. Aber mit meinem 1:1 Coaching kann ich dir beweisen, dass da noch mehr geht. Gemeinsam entdecken wir deine versteckten Stärken und heben deine sportliche Leistung auf das nächste Level. Möchtest du endlich wissen, welche Potenziale du noch nicht nutzt? Dann schreib mir jetzt eine E-Mail. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und das Beste, ich biete dir ein kostenloses Erstgespräch an, um herauszufinden, wie ich dir am besten helfen kann. Wer das KSM kennt und auch das Auswahlprozedere, auch der dienstliche Alltag, weiß, das ist ein harter Job. Der macht Spaß, aber das ist schon nicht ohne. Deswegen so meine Frage und wahrscheinlich auch von vielen Hörern, was treibt dich denn im Kern an, wirklich so viel dafür zu geben?
Also wenn man jetzt rein die Ausbildung betrachtet, wo ich ja schon seit vielen Jahren drin bin als Ausbilder, dann ist es eigentlich, was mir da am meisten Spaß bereitet, ist eigentlich zu sehen, wie ein junger Mann zu uns kommt, der noch nicht viele Fähigkeiten hat, ein ganz solider Sportler ist, aber soldatisch noch nicht der Beste ist und sich dann in der Zeit zu einem Soldaten der Spezialkräfte entwickelt, die Fähigkeiten entwickelt, sein Mindset verbessert. Das ist für mich so, ja, das Schönste. Ne? Das ist wirklich ein schöner Erfolg, den man dann auch sieht bei der Ausbildung. Ne? Du musst halt irgendwo alles trainieren, bis ans Limit gehen, um einfach besser zu werden. Und wir haben ganz, ganz viele Faktoren halt bei uns. Ne? Wir sind ja triphibisch einsetzbar, also im Wasser, zu Land und aus der Luft. Wir sind ja Fallschirmspringer, Sprengmeister. Ich könnte Dutzende Lehrgänge aufzählen, die wir alle absolvieren mussten. Und da muss man auch breit aufgestellt sein und das muss man irgendwo alles beherrschen.
Dann kommen wir jetzt zu den obligatorischen Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Bei dir heute ein bisschen umgeswitcht. Und da ist die erste, rückblickend vielleicht auf deine sportliche Laufbahn. Was konntest du dir da von dem Mindset, was du dir über die Jahre erarbeitet hast, vielleicht auch in einem Wettkampf mal zunutze machen? Gab es da vielleicht mal eine bestimmte Situation?
Ja, da gibt es ja als Wettkampfsportler immer wieder Situationen. Eine war tatsächlich beim ÖTÖ, da kann ich ja gleich auch noch gerne was zu sagen, aber eine ist in ganz jungen Jahren bereits passiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, 14 vielleicht oder 15, 16. Und da hatte ich eine 3000 Meter Kreismeisterschaft zu laufen und ich war auf Platz 2, ja. Und der Typ vor mir war einfach einen Meter schneller. Ich habe mich schon damit abgefunden, ja, ich laufe das Ding hier zweiter rein, gucke mich um, ja, 70 Meter Vorsprung vor dem dritten, das hältst du, passt alles, ne? Und in diesem Moment fängt er plötzlich laut an zu atmen. Das war vielleicht noch 600, 700, 800 Meter. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ne? Also so letzte Drittel. Und in dieser Sekunde habe ich einfach ohne groß nachzudenken, umgeswitcht, einfach Gas gegeben, an ihm vorbeigezogen. Diese Sekunde ausgenutzt, dann natürlich nicht sofort umgedreht. Das darf er da als Sportler nicht machen, wissen wir ja alle. Ne? Dann hinter der nächsten 90-Grad-Kurve nach 200, 300 Meter einmal so über die Schulter gelinst und gesehen, ja, er hält das nicht. Und dann durch diesen mentalen kleinen Kick, körperlich war ich fertig eigentlich, ne? Das waren 100%, ne? Aber da noch mal rausgekitzelt, vielleicht 105, um mir dann die Kreismeisterschaft zu sichern, ne? Also, das war wirklich ein tolles Erlebnis in dem Moment, ja.
Und ja, das kann ich mir
beim ÖTÖ war das?
Ja.
Ja, absolut. Und beim ÖTÖ war das so, dass wir richtige massive Probleme hatten. Mein Partner hatte von der ersten Minute an plötzlich eine Art Herzrasen, sage ich mal, oder eine sehr hohe Herzfrequenz, die er bei einem Fünfer-Schnitt hätte er nicht haben dürfen. Und wir haben einen kleinen Rucksack dabei gehabt, der wiegt so ungefähr 4,5 Kilo. Da waren die Flossen mit dran geschnallt, ein Medic-Pack, Essen, Trinken war drin. Und da habe ich gesagt, komm, ich trage deinen Rucksack auf der Laufstrecke, ne, und vielleicht fängst du dich ja ansonsten brechen mal ab. Ne, dann ist das. Das hat 2 Stunden gedauert. Da habe ich mich quasi mit einer doppelten Rucksack belastet, also mit 9 Kilo beim Laufen belastet. Und er hat sich tatsächlich dann irgendwann wieder gefangen. Und dann kam bei mir der Punkt, okay, bei 8, 9 Stunden hing ich dann echt durch, dass ich dann andauernd Krämpfe gekriegt habe, weil einfach die Mehrbelastung da war. Und das musst du dann halt einfach wegdrücken. Ne? Du bist da in einem Team, du kannst nicht aufhören, du hast den anderen Kameraden, ihr macht das zusammen und so. Und dementsprechend haben wir das dann irgendwie überwunden und haben es dann durchgezogen. Das war dann auch nach weiteren 2 Stunden waren dann die Krämpfe irgendwie besiegt, Gels reingedrückt, Wasser getrunken, alle Verpflegungsstände mitgenommen, die da waren. Und dann passte das, ne? Auch nochmal ein richtig schöner Aha-Effekt fürs Leben auch.
Ich finde auch in meiner Vergangenheit als 100-200 Meter Sprinter, zum Teil auch über die 400, man erarbeitet sich ja da auch so ein Stück weit dieses Selbstbewusstsein, dass man weiß, okay, der Körper meldet sich schon relativ früh und sagt hier, ich kann nicht mehr oder es tut weh oder man sollte jetzt vielleicht aufhören. Aber de facto ist es ja so, dass da eigentlich immer noch viel, viel mehr geht. Und du hast es jetzt auch gerade beschrieben, solche Situationen, da macht man, glaube ich, das erste Mal diese Erfahrung und
das nimmt man ja dann auch mit in andere Lebensbereiche, in die nächsten Wettkämpfe. Und das finde ich klar auch immer so extrem spannend an diesen ganzen Geschichten, dass man eigentlich denkt oder der Körper auch eigentlich vorspielt, hier ist eine Grenze erreicht und es geht nicht mehr, aber man tatsächlich eigentlich noch viel, viel mehr machen kann.
Ja, stimmt.
Deshalb würde ich gerne an der Stelle auch nochmal so ein Stück weit auf, ich sag mal, das dein Training oder auch das Training beim KSM blicken. Was sind denn da so Inhalte, die du früher schon sehr gerne gemacht hast und vielleicht auch heute noch gerne trainierst?
Also bei uns hat sich einiges weiterentwickelt. Früher hat man sich hingestellt oder die Ausbilder haben sich an den Rand gestellt und dreimal die Woche gesagt, so jetzt auf die 5000 auf Zeit. Ist natürlich aus Trainingslehre, wenn man sich da ein bisschen auskennt, kontraproduktiv. Hat aber trotzdem funktioniert irgendwo. Das ist ja das Unglaubliche eigentlich. Würde heutzutage niemand mehr einen Sportler so laufen lassen. Und das hat sich halt insofern weiterentwickelt, dass wir halt Intervalle mit drin haben. Wir haben allerdings auch Regenerationseinheiten mit drin. Wir haben Mobilisation, Stabilitätsübungen, ne? Also Rumpfstabi etc. Wir haben dann angepasstes Krafttraining. Das Schwimmen, das behandeln wir dann so ein bisschen stiefmütterlich. Da reichen uns die Zeiten, die einfach bestanden werden, um einfach die Leute in dem Bereich Kraft und Kraftausdauer weiter nach vorne zu bringen. Ne? Und das habe ich ja selber damals auch schon immer gerne trainiert, ob es der Oldschool 5x1000 auf der Bahn oder so war. Ne? Das hat einfach, ja, ist halt irgendwo gleich geblieben. Ne? Nur halt variantenreicher heutzutage. Ne?
Und auf der anderen Seite gibt es die Trainingsinhalte, von denen du weißt, die sind auch wichtig, aber wenn du könntest, würdest du sie aus dem Trainingsplan streichen?
Ah, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen tagesformabhängig. Ne? Ich mache den Sport gerne, deswegen freue ich mich auf die Intervalle. Ich freue mich aber auf die lockeren Einheiten. Mir tun die lockeren aber eigentlich auch irgendwie weh, ne? Weil das kein rundes Laufen ist oder so rumeiern mit dem Fahrrad hier mit 25 km/h und hast so eine Rennmaschine unter dir. Es macht dann einfach keinen Sinn oder keinen Spaß. Ne? Sinn macht sehr, aber es macht keinen Spaß. Aber es gehört dazu und deswegen denke ich da eigentlich gar nicht drüber nach. Das wird abgearbeitet. Wo wir wieder beim Thema Mindset sind, ne? Da könnte man jetzt sagen, oh nee, mache ich nicht oder kein Bock. Nee, geht nicht, ne? Einfach abarbeiten gehört dazu zum Gesamtpaket und fertig, ne?
So diese intensiven Einheiten sind dann eher härter für den Körper und die langsamen eher für den Kopf, weil man sich wahrscheinlich die ganze Zeit bremsen muss, um den Puls unten zu halten.
Absolut, ja.
Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Boah. Meinen jüngeren Ich, da überrascht er mich aber jetzt, würde ich ihm mit auf den Weg geben wollen. Also ich würde eigentlich gar nicht wirklich was ändern. So den Weg, den ich bestritten hatte mit Höhen und Tiefen in meinem Leben, war schön, war gut. Ja. Ich hätte eher in Bitcoins investieren sollen. Aber ansonsten ist eigentlich alles ganz gut. Aus sportlicher Sicht würde ich sagen, vielleicht ein bisschen eher mit Mobilisation und denen anfangen. Das merke ich jetzt langsam seit, ich sag mal, 3-4 Jahren, dass das so langsam, ja, sich bemerkbar macht, dass ich das stiefmütterlich oder immer nur dann gemacht habe, wenn es mal ein Trainer vorgegeben hat. Ich denke mal, da wäre ich besser mitgefahren. Aber ansonsten, ja, passt das soweit.
Dann, Thorsten, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.